ein bisschen windig ist er heute. So ein leichter Wind haben wir, das ist gerade recht. Man sieht heute sogar bis in die Alpen rein, mitsamt der Zugspitze. Schlecht Wetter haben wir keinen so gesagt. Drei Wolken drum, das ist alles, ansonsten weiß-blauer Himmel. Also einmal genießen und dann ab in die Arbeit.
Morgen.
Morgen. Das könnte von den Fahrgastzahlen her ein guter Tag werden. Ein paar Schöne wollen wir beim Aussteigen erst sehen.
Ach,
ja. Ja.
Als ich das erste Mal durch die Steinerne Brühe gefahren bin, habe ich gedacht, das war's jetzt. Weil unser damaliger Schiffsführer ist geradeaus auf dem Pfeiler zugefahren.
Die Landesfürsten wollten die Schifffahrt beschleunigen. Und zwar die Naufahrt, also innen abwärts. Und die wollten den Inn verkleinern, weil der hat ja zum Teil 2 Kilometer breite Flusslandschaften ausgebildet gehabt. Das kann man sich nicht so vorstellen, wie der Inn heute ausschaut.
Das Boot wird tatsächlich noch größer als sein venezianisches Vorbild, wird bewegt durch viele, viele Ruderer, ist goldverziert.
Die Sulzbacher, die hatten ja keinen Wasserweg. Die mussten für das 50 Wagen von Ochsen gezogen über das Lautrachtal nach Schmidmühlen bringen. Und da seht ihr mal, was das für eine Erleichterung war, dass man da relativ bequem so viel Waren nach Ringsburg schicken konnte.
Die Donau nordöstlich von Ulm. Ein Ort, der heute genauso gut zu Bayern gehören könnte, hätte die Geschichte es anders gewollt.
Die nächsten 2-3 Kilometer ist die linke Seite immer noch Baden-Württemberg. Und dann sind wir aber 100% in Bayern.
Hier war Römerstraße, also in Neu-Ulm. Die läuft heute noch, da kann man heute noch drauf marschieren. Und hier der Limes, der war weiter nördlich.
Uli Burst und Wolf-Henning Petershagen von den Ulmer Donaufreunden stehen an der Böfinger Halde und schauen zum anderen Ufer, hinüber nach Bayern. Schon Kelten und Römer haben dieses Ufer von ihren Schiffen aus vorbeiziehen sehen. Heute steht dort eine Firma, die Motorendichtungen herstellt, und die Ulmer Kläranlage.
Jahre früher genau hier. Das weite Land und ein Fluss, mitten in der römischen Provinz Rätien. Die Feldherren Tiberius und Drusus haben mit ihren Truppen das süddeutsche Alpenvorland erobert und sind bis zum Fluss Danuvius vorgedrungen, bis zur Donau und darüber hinaus. Ziegelsteine, Keramik, Öl, Weine und andere begehrte Güter aus dem Süden finden über die Donau und ihre Zuflüsse den Weg in die Provinzen. Die nassen Straßen sind die zentrale Verbindungsachse. Schnell, effizient, sind Handelsweg und Lebensader.
Grenzen kommen und gehen, der Fluss bleibt. Und die Menschen, die den Mut haben, ihn zu befahren.
Wenn wir von Ulm aus einmal flussabwärts gehen, ist die sicher erste, immer noch heikle Passage die Weltenburger Enge. Durch die Felsen links und rechts an der Weltenburger Enge wurde der Abflussquerschnitt der Donau ziemlich schmal. Das heißt, ich kriege eine brutal hohe Fließgeschwindigkeit, so von jetzt auf nachher. Und wenn sie auf die nicht gefasst sind und da nicht rechtzeitig dagegen halten, dann kommen denen in die Felswände relativ schnell entgegen. Also das ist so die erste Geschichte. Und die nächste ist die steinerne Brücke in Regensburg. Da stellen sich unseren Schiffleuten auch heute noch immer mal wieder so die Nackenhaare auf.
Bis heute fahren die Donaufreunde Ulm einmal im Jahr über Regensburg mindestens bis nach Passau, manchmal sogar bis zum Schwarzen Meer. Mit einem Schiff, das über Jahrhunderte hinweg für Arbeit und Mühen auf dem Wasser gestanden hat. Und das das Bild der gesamten Donau geprägt hat. Fluss auf, Fluss ab. Und nicht nur in Bayern finden sich historische Darstellungen der kantigen Holzzille mit den schwarz-weiß gestreiften Bordwänden und einem eckigen Aufbau, der ihr schließlich ihren Namen gab. Ulmer Schachtel.
Das Ding ist unten flach wie ein Küchentisch. Es gibt keinen einheitlichen Bauplan. Die sind nach Anforderungen der Ladung eigentlich entstanden. Also wenn einer kam und hat gesagt, was weiß ich, ich habe 50 Doppelzentner dieses, da haben wir ein entsprechend großes Schiff gebaut, um die 50 Doppelzentner einzuladen, dann ist man losgefahren.
Wo der Transportweg war, war der Handel. Er gewinnt ab dem 12. Jahrhundert eine Eigendynamik, die sich bis heute fortsetzt. In den aufstrebenden Donaustädten Regensburg, Passau, Ingolstadt oder Ulm beginnen sich die Kaufleute von der weltlichen und geistlichen Herrscherschicht abzulösen. Sie verbünden sich mit den Handwerkerzünften und nehmen das Geschäft mit dem In- und Ausland selbst in die Hand. Einer der zentralen Knotenpunkte ist Ulm, denn ab hier ist die Donau schiffbar.
Ulm war jedenfalls ein riesiger Weinumschlagplatz. Der Ulmer Weinmarkt war der größte weit und breit, also schon im 15. Jahrhundert. Die Weine wurden auch von weiter her transportiert, also Frankreich und auch aus der Schweiz. Dann Schnecken zum Beispiel, riesige Mengen von verdeckelten Schnecken für die Fastenzeit in Richtung Wien. Wurden auch aus dem Allgäu im Übrigen massenhaft exportiert. Dann Ulmer Spielkarten war auch so ausgehend im Mittelalter noch ein Exportschlager, Oblaten.
Die gut 2800 Kilometer lange Donau ist das Tor nach Europa. Und das nutzen auch die Städte und Märkte an den Zuflüssen. Von der Iller im Südwesten bis zum Regen im Nordosten.
So, Schiff ahoi, oder? Auf geht's! Herzlich willkommen. Ich bin die Birgit Marx, das ist der Lenny. Das ist euer Fahrer, ich bin eure Anlegerin und ich freue mich, dass ihr euch diese Fahrt jetzt ausgesucht habt. Und ich muss immer gleich zum Erzählen anfangen, weil gerade da gibt es so viel zu berichten.
An der Vils in Amberg in der Oberpfalz lag einst der nördlichste Schiffsanlandeplatz im Einzugsgebiet der Donau.
Die Stadt Amberg ist unter anderem entstanden, weil hier eine Furt war und man ab da an den Fluss schiffbar gemacht hat. Man hat vier Schiffe mit Eisenerz beladen. Unten hat uns das Wasserwehr geholfen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen, entlang der Vils sind einige Hammerwerke und da wird das Wasser ja gestaut, damit die Hämmer betrieben werden können. Und dann sind die aufgemacht worden am Sonntag. Dann ist man mit einem Schwung wieder 2-3 Kilometer weitergekommen und dann hat man relativ zügig sein Ziel, den Amberger Salzstadel in Regensburg, erreicht.
Vils abwärts Eisen, Vils aufwärts Salz. Das war der Handel in der oberen Pfalz. Ein altes Sprichwort, das über Jahrhunderte hinweg richtig war. Und recht unprätentiös hinweist auf eine der vormals reichsten Regionen in Deutschland und Europa. Die Oberpfalz war das Ruhrgebiet des Spätmittelalters. Hier wurde so viel Eisen wie in England und Frankreich zusammen erzeugt. Selbst brauchte man nur ein Zehntel davon. Der Rest ging nach ganz Europa und über die Seehäfen sogar bis nach Übersee.
Dass auf einem Schiff so zierlich wie die Ausflugsplätte Verena 15 Tonnen Eisenerz transportiert worden sind, ist heute unvorstellbar. Und für die Fahrgäste gerade weit weg. Durchatmen. Die Seele baumeln lassen. Auf der beschaulichen Vils, die stellenweise nicht einmal einen Meter tief ist, gleitet die Plätte dahin zwischen tief hängenden Weiden. Mit etwas Glück lässt sich am Ufer ein Biber oder ein Reiher blicken.
Weil es einfach so entspannt. Das Gemütliche dahin schippern, die Natur sehen. Ja, und das ist eigentlich richtig entspannend.
Unter der Stadtbrille, dem Amberger Wahrzeichen hindurch, geht es zurück zur Schiffsbrücke. Dort, wo sich einst die Plätten, tonnenschwer mit Eisenerz beladen, auf den Weg Vils abwärts machten, trudeln die Ausflügler wieder an Land. Bestens erholt und noch beseelt von der Fahrt.
Strahlt irgendwie eine schöne Ruhe aus und das hat einen gewissen Naherholungswert.
Das hat uns gut gefallen.
Diese 3 Tage Rückfahrt, das war interessant. Dass es ziemlich lange dauert, dass die mit den Pferden da wieder rauf zum Ziehen.
Stromaufwärts ist sie gezogen worden. Erst vom 11., 12. und 13. Jahrhundert ist sie von Menschen gezogen worden. Und hinterher sind auch Pferde eingesetzt worden. Entlang der Wege ist das zurückgetreidelt worden. Auch da, wo unsere Fahrradwege heute sind. Das waren früher die Treidelwege.
Ortswechsel. Die Stadt Rosenheim, ziemlich genau 200 Kilometer südlich von Amberg. Zur Blüte gekommen durch den Handel und die Schifffahrt auf dem Inn. Seinen Reichtum und Wohlstand verdankte das mittelalterliche Rosenheim seinem Fluss. Auf der Innbrücke, die in Richtung Osten aus der Stadt führt, ist wie immer viel los. Eine kleine Treppe führt hinunter zum Fluss. Und plötzlich ist es ruhig. Überraschend ruhig. Ein paar Leute gehen spazieren, genießen den Fluss und ihre Mittagspause mit Bergblick.
Den Fluss hat man gehört. Das Rauschen natürlich vom Wasser, er war ja wild. Er war ja Gebirgsfluss. Steine hat man vielleicht poltern gehört. Kommandos von Schiffleute hat man vielleicht gehört, wenn da gerade welche gefahren wären. Man hätte wahrscheinlich die Rösser auch gehört, wenn da 30 Pferde kommen.
Am Montag, den 1. September 1862, ging der alte Schiffmeister Josef Dettendorfer mit seinem Sohne Wolfgang und 5 weiteren Schiffsleuten von Nussdorf nach Kufstein. Von dort fuhren sie mit einer leeren Plätte nach Sparchen und verluden dort Kalk. Dann landete man wieder bei der Erler Johannisbrücke und überlegte sich, ob man angesichts der gefährlichen Strömung, Dammbruch bei Einöden, die Weiterfahrt fortsetzen sollte. Bei Winshausen packte ein Strudel das schwer beladene Schiff. Ein anderer Schiffer riss in der Aufregung Wolfgang das Ruder aus den Händen, wobei Vater und Sohn durch einen wuchtigen Stoß ins Wasser geschleudert wurden. Während sich der junge Dettendorfer noch retten konnte, ertrank der Vater vor seinen Augen. Der Heimweg musste zu Fuß gemacht werden.
Heute, am ruhigen und längst gebändigten Inn, steht unweit der Innbrücke eine Plätte. Entstanden nach dem Vorbild eines Schiffs, das im 18. Jahrhundert bei Waldkraiburg gesunken ist, erzählt sie leise von den oft vergessenen Dramen der Innschifffahrt. Wer daneben steht, fühlt sich wie ein Zwerg. 26 Meter lang, 6 Meter breit, beladen mit dutzenden Holzfässern. Dazu 4 Ruder, lang wie Bäume, für die es Männer wie Bäume gebraucht haben muss, um gegen den Inn anzukommen.
Am Morgen habe ich Aufzeichnungen gefunden, gab es Fleisch, Brot und Warmbier. Was Warmes. Mittags Rindfleischsuppe, es war gekochtes Fleisch, wieder Fleisch, Brot und Bier. Und das gleiche abends nochmal. Und freitags war ja fleischlos früher. Dafür gab es am Samstag schon ganz früh sofort eine Portion Fleisch. Das war eigentlich die Nahrung der Schiffsleute.
Anna Hofberger-Gotteneuf vom Rosenheimer Innenmuseum bewahrt die Geschichten der Innschiffer vor dem Vergessen. Die Geschichten von Männern, die Wochen und Monate auf dem Wasser unterwegs waren und nicht schwimmen konnten. Weder sie noch ihre Frauen und Kinder wussten, ob sie zurückkehren würden.
Lass Rinner und Fahr und gedenk unseren Herrn, sein bitteres Leiden und Sterben, damit uns Gott, der Herr, anet vergisst. Sprech das Gebet Gott zu Lobes und Ehren, damit uns Gott, der Herr, diese Fahrt und manche Fahrt mit Grund und Freuden wieder heim schickt.
Ein Segen besiegelte die Nauffahrt. Dann ging es für die Schiffe eine Woche lang stromabwärts. Erst auf dem Inn bis Passau und dann weiter auf der Donau bis nach Wien. Die Fässer gefüllt mit Salz, dem weißen Gold, das über viele Jahrhunderte die bayerischen Kassen zuverlässig füllte. Für den Rückweg nach Bayern und hinauf nach Tirol wurden Getreide, Vieh, Wolle oder auch teure Seidenstoffe verladen. Dann begann die Gegenfahrt, ein 6-wöchiger Kraftakt. An ihn erinnern heute Stahlskulpturen. Große, rostige Silhouetten, die am Innufer einen historischen Schiffszug nachbilden. Bis zu 4 Schiffe wurden mit Tauen zusammengehängt und dann von Pferden stromaufwärts gezogen.
Das ist jetzt der sogenannte Stangenreiter, der an der Spitze vom Schiffszug gegangen ist und immer diese Tiefen kontrollieren musste und natürlich, ob der Schiffszug hier lang kann, damit die nicht auf Grund liegen.
Der Stangenreiter und die Schiffe mit so schönen Namen wie Hohenau, Nebenbei oder Schwemmer bilden am Rosenheimer Innufer als Skulpturen nur mehr eine stumme Kulisse an einem herrlichen Spazierweg, Dort, wo sich vor 500 Jahren die Pferde mit ihrer schweren Last des Schiffszugs gegen die Strömung stemmten. Ob man im Mittelalter an dieser Stelle überhaupt hätte stehen können? Der Inn entspringt in der Schweiz, durchbricht bei Kufstein die Kalkalpen und fließt, gespeist von vielen Gebirgsbächen, ins Rosenheimer Becken. Dort hatte er einst freie Bahn, Sand und Geschiebe abzulagern und immer wieder neue Seitenarme zu verlegen. Nach jeder Schneeschmelze, nach jedem Hochwasser sah der Inn anders aus.
Schon ab dem 13. Jahrhundert versuchen die Menschen, den Fluss zu zähmen. Archen, große Holzkästen mit Steinen gefüllt, werden im Inn versenkt, um die Schifffahrt zu erleichtern und die Felder vor Hochwasser zu schützen. Als 1505 Tirol zu Österreich kommt, wird es schwierig, sagt Anna Hofberger-Gottenöff. Denn auf 13 Kilometer Länge bildet der Inn plötzlich eine Grenze.
Man wollte natürlich das eigene Ufer schützen und die Strömung vom eigenen Ufer weglenken. Das heißt, man baute Wurfarchen. Die ragt in den Fluss rein. Das ist so eine Holzverbauung. Damit lenkt man die Strömung ans andere Ufer. Und am anderen Ufer war aber die Grafschaft Tirol. Die Tiroler haben es aber genauso gemacht, haben genau solche Archen gebaut, nämlich fast sogar auf gleicher Höhe, und haben die Strömung ans bayerische Ufer gelenkt. Man sprach damals sogar von einem sogenannten Archenkrieg.
Herrscher kommen und gehen. Der Fluss bleibt. Erst rund 200 Jahre später, als Bayern schon Königreich ist, endet der Archenkrieg. In dem Vertrag von 1826 einigt man sich grenzübergreifend auf eine große, gemeinsam finanzierte Innregulierung. Sie macht den Inn zu dem grünen Band, das er heute ist. Unumkehrbar geprägt von Jahrhunderten der Schifffahrt.
Die Flüsse bleiben. Aber ihre immer neuen Wirklichkeiten hat das Wasser schon lange fortgetragen. Von einer hochtechnisierten Moderne aus lässt sich kaum ermessen, was es heißt, einen Hochwasserdamm ohne Maschinen zu errichten. Ein Schiff von Hand zu bauen, das nicht sinkt, reißende Strömungen aushält und tonnenschwere Lasten zu transportieren vermag. Und darauf sein Brot mit härtester Arbeit und unter Lebensgefahr zu verdienen. Die Schiffleute haben viele Jahrhunderte vom Handel an den Wasserstraßen gelebt. Aber davon profitiert haben andere. Die Fürsten. Und die waren auf dem Wasser zeitweise mit ganz anderem beschäftigt.
Es ist also die Zeit des Barock. Es soll glänzen und es soll groß sein. Und es gibt drei Geschenke, die Henriette Adelaide, die Kurfürstin, erhält zur Geburt des ersten Sohnes. Und diese drei Dinge sind erstens das Schloss Nymphenburg, zweitens die Theatinerkirche und drittens eben ein Schiff. Und dieses Vorbild für das Schiff, was entstehen soll, ist das Schiff des Dogen von Venedig.
Der Absolutismus hat das bayerische Herrscherhaus Wittelsbach Mitte des 17. Jahrhunderts noch fest im Griff. Seit einigen Jahren war man Kurfürstentum. Und das sollte auch zu sehen sein. Am besten so, dass es schon eher nach Königreich riecht. Der Doge von Venedig war als Referenz also gerade gut genug. Sein Bucintoro sollte es werden, das Schiff aus Gold. Nur vielleicht noch ein bisschen größer.
30 Meter lang, 3 Stockwerke hoch, von 64 goldenen Rudern getrieben und begleitet von einer ganzen Flotte von Begleitschiffen. Eine Prachtgaleere, die unter der Last ihrer Verzierung hätte kentern können. Die Balustraden und Balkone, der opulent bemalte Ballsaal, die Brunnen und Treppen, die unzähligen vergoldeten Hermen, Nixen, Putten und Sagengestalten machten den Butzentower im Volksmund schnell zum schwimmenden Schloss.
Die Schifffahrt wird zum Aushängeschild. Nicht etwa auf einem wilden Fluss, nein, zur Erbauung und vor allem zur Selbstdarstellung eignet sich der Starnberger See. Mit seiner einzigartigen Kulisse wird er zum Markenzeichen der opulenten Feste der Wittelsbacher. In ist, wer drin ist. Und wer hinterher sagen kann, ich war dabei. Fürsten kommen und gehen. Und mit ihnen auch ihre Prunkschiffe. Denn Mode und Zeitgeist verlangten schon damals stets nach etwas Neuem. Von den Nachfolgern des Buzentaur, von Fama, Schwan oder Carolina, sind nur noch ihre Namensgeber, die Bugfiguren, übrig geblieben. Nur ein Leibschiff ist noch komplett erhalten. Der Delfin. Eine riesige Gondel mit ausgepolsterter Kabine. Das Leibschiff von König Ludwig I. Es bildet heute das Herzstück des Museums Starnberger See. Und für Leiter Benjamin Tillig die Brücke zur Gegenwart.
Max II. War der Letzte, der das Boot genutzt hat. Er hat auch tatsächlich während seiner Amtszeit ein neues Boot bauen lassen, das wiederum aus Antrieb seiner Technikbegeisterung gebaut worden ist. Denn das war das erste Dampfschiff, was auf dem Starnberger See fuhr. Das kleine Dampfschiff hat zwei große Schaufelräder an den Seiten, hat eine kleine Kabine und wird von hinten gesteuert, vom Heck aus. Und er wird tatsächlich auch so der Prototyp für das, was dann an Raddampfern hier gebaut wird.
Seit den 1860er Jahren sind auf dem Starnberger See die ersten Ausflugsdampfer unterwegs. Wenig später dann auch auf dem Ammersee.
Wer von unseren Gästen noch nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins sein sollte, möchte ihn sich doch bitte an der Schiffskasse im Einstiegsbereich erwerben. Fahrräder und Hunde sind an der Kasse bitte mit anzugeben. Ja, und jetzt wünschen wir allen Gästen einen wunderschönen Tag auf dem schönen Ammersee.
Könige kommen und gehen. Die Schifffahrt ist geblieben. Heute ist Kapitän Helmut Diller der Chef an Bord, Herr über einen hochtechnisierten Schaufelraddampfer und verantwortlich für mehrere hundert Passagiere. Und damals wie heute geht nichts ohne jahrelange Erfahrung.
Jeder Steg hat seine Besonderheiten, was den Wind angeht, was den Untergrund angeht, wie man es ansteuern muss oder ansteuern kann. Diesen zum Beispiel darf man nicht zu schnell reinfahren, weil das Wasser sonst sich zu stark verschiebt vom Untergrund her. Und dann Schiff auch noch dazu. Volles Schiff ist natürlich auch noch ein bisschen anders zum Fahren, als wenn ich bloß 30 oder 40 Leute drauf habe.
Die Leute auf dem Schiff sind ohnehin anderweitig beschäftigt. Sie halten die Nase in den Wind und genießen, sich für ein paar Stunden wie die Könige fühlen zu dürfen.
Das ist wirklich was Besonderes, wenn man mal eine Schifffahrt macht.
Spektakulär. Ich dachte nicht, dass es drinnen so schön ist.
Das gönnt man sich sonst nicht so im Alltag. Bei schönem Wetter, Sonnenschein und Wasser und Berge, besser geht's nicht.
Dass man seine Heimat einfach wertschätzt und mal sich die Zeit nimmt und wirklich staunt, wie schön es bei uns ist.